Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
Und ich bin Jenny Bold.
Und wir sind heute digital zusammengekommen aufgrund der Corona-Krise und zwar zu den Digital Drinks von Get Started, der Startup-Initiative des Bitkom. Wir wollen heute über das Thema Remote Leadership sprechen und dazu haben wir Jonas Spengler, Gründer und CTO von Komoot, zu Gast. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir wollen dich zum Start, Jonas, ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir dann wirklich in die Themen einsteigen. Und zu Beginn würde ich dich bitten, mal kurz deinen Werdegang zu skizzieren. Also wie wird man Gründer von Komoot? Was hast du vorher gemacht und wie kam die Idee dann zu Komoot?
Also ich bin im Allgäu aufgewachsen, also mitten in den Bergen und habe da sehr viel mich in den Bergen rumgetrieben, habe dann aber auch irgendwann relativ früh angefangen zu programmieren. Dann auch als so Freelance-Developer gearbeitet und irgendwann bin ich nach Berlin gezogen, habe dann hier Soziologie und Informatik studiert und dann während dem Studium hatte ich sozusagen mit den anderen Gründern von Komoot, die ich eigentlich schon seit der Schulzeit kenne, hatten wir die Idee dazu, dass wir gesagt haben, okay, es gibt super viele Leute, die wollen rausgehen, das ist aber alles viel zu kompliziert, wir machen es ganz einfach, dass du nur so einen Knopfdruck hast und du hast eine App, die bringt dich nach draußen. Und daraufhin war dann noch so ein bisschen eine Unternehmensberatung und dann haben wir irgendwann 2010 die Firma gegründet und seit 2010 gibt es die Firma und mittlerweile sind wir 60 Leute, die in 12 Ländern verteilt sozusagen an diesem Thema arbeiten.
Cool, genau, da wollen wir gleich auch noch ein bisschen mehr zu sprechen, was Komoot an sich genau ist und wie ihr arbeitet. Vielleicht kannst du zum Anfang aber auch nochmal erzählen, was sind so die wichtigsten Learnings, die du auch in den 10 Jahren, ich meine 2010 sind ja auch schon 10 Jahre jetzt, die es Komoot dann gibt, was sind so die wichtigsten Learnings auf dem Weg, die du auch mitgenommen hast, wenn du dich vielleicht jetzt treffen würdest von vor 10 Jahren, welchen Tipp würdest du dir geben?
Viele Tipps. Also die wichtigsten Learnings ist, also ich glaube, wir haben extrem viel auf dem Weg gelernt und es waren ja ganz unterschiedliche Phasen sozusagen von dieser wirklichen harten Startup-Phase überhaupt so Product-Market-Fit irgendwie zu finden, bis jetzt irgendwie die Themen, die wir jetzt haben, was Internationalisierung angeht. Und was so ein Haupt-Learning von uns war, dass wir halt immer einfach die Dinge hinterfragt haben und dann gesagt haben, okay, was ist denn jetzt für unsere Phase eigentlich gerade dran und was ist daran wichtig? Und das war auch so ein Hintergrund, warum wir dann auch irgendwann zu Remote gewechselt sind, weil wir gesagt haben, okay, jetzt für unsere Situation, für unsere Phase ist das irgendwie das Beste, was wir machen können. Und das ist eigentlich so das Haupt-Learning, dass man immer wieder die Kernfragen halt so stellt, die halt in der Situation wichtig sind.
Sich immer wieder irgendwie challengen muss. Bevor wir noch jetzt mehr über Komoot erfahren, was ihr seid, ich muss mich outen als großer Fan. Erzähl uns doch zuerst nochmal bitte, was ist deine Rolle als CTO? Also vielleicht, wenn du deiner Oma erzählst, was du beruflich machst, wie erzählst du es der?
Also ich bin verantwortlich für die Produktentwicklung und bei uns ist so aufgeteilt, dass wir so Produktentwicklung, Marketing und dann den ganzen Partner, B2B, Finance-Teil haben, so, das sind so die drei großen Bereiche, so ist das Management-Team auch aufgeteilt. Und was ich mache, ist auf der einen Seite halt die Produktentwicklung, sozusagen da die Strategie und auf der anderen Seite kümmere ich mich halt um das ganze HR, Company-Building, Organisation-Thema bei uns.
Ja. Ja, super. Bevor wir noch mehr über Komoot sprechen, eine Frage hier schon mal von Birgit. Sie würde gerne wissen, welcher Ort für dich der beste war, der dich am meisten inspiriert hat. Du bist ja wahrscheinlich selber auch sehr reiselustig.
Oh, der mich am meisten inspiriert hat. Das hängt total davon ab. So also letztes Jahr war so, also Portugal, Atlantikküste, finde ich eins der besten Orte im Moment in Europa. Genau, das ist auf jeden Fall ganz hoch auf meiner Liste steht. Ansonsten so der italienische Teil der Schweiz ist auch sehr, sehr hoch im Kurs bei mir.
Ich glaube, jetzt gerade, wo wir alle im Homeoffice sind und sehr viel zu Hause sind, ist das Fernweh auch noch größer als sonst nicht eh schon. Insofern, genau. Aber würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher auf Komoot eingehen. Einige kennen die App sicherlich schon, aber vielleicht kannst du noch mal in ein, zwei Worten erklären, was Komoot eigentlich ist.
Also Komoot ist die größte Plattform zum Thema Outdoor in Europa. Unsere Kunden sind Wanderer, Fahrradfahrer, Und du kannst einfach zu uns kommen und wir schlagen dir dann Touren vor, die du machen kannst. Und daraus kannst du dann eine aussuchen oder kannst dir selber eine planen und kannst sie dann mit deinem Handy erleben. Also wir geben dir dann auf deinem Telefon Sprachnavigation, sagen halt, okay, jetzt geht die Straße lang und dann rechts in den Wald. Und danach kannst du das Erlebnis, was du hattest, halt mit anderen Leuten in der Community teilen oder auch mit deinen Freunden oder mit deiner Familie. Das ist sozusagen der Kern von Komoot, ist, dass wir sagen, okay, wir auf der einen Seite inspirieren wir die Leute, was sie eigentlich machen können in ihrer Freizeit und auf der anderen Seite lassen wir sie aber nicht einfach stehen, so wie Instagram, sondern du gehst halt, kannst halt bei uns immer sozusagen alles, was du siehst, kannst du dann auch wirklich umsetzen und wir helfen dir auf diesem Weg dabei und machen das total einfach für unsere Nutzer.
Okay, wie viele Nutzer habt ihr jetzt mittlerweile?
Wir haben jetzt bei 8,5 Millionen Nutzer.
Okay, kann man das so ein bisschen, wisst ihr mehr über die Nutzer, also wer das so sind? Sind es von der Altersgruppe, also du meintest Radfahrer, Wanderer, aber habt ihr noch mehr Insights über eure Nutzer?
Also bei uns ist es so, dass die meisten Leute machen sozusagen mehrere Sportarten. Also es ist gar nicht so stark getrennt, sondern es gibt halt Leute, die sind an dem Thema Outdoor interessiert und deswegen gibt es einen sehr hohen Overlap zwischen den unterschiedlichen Aktivitäten. Ist so, dass Fahrradfahren schon immer noch die stärkste Aktivität bei uns ist. Von der Nutzerbasis her ist es so, dass es sehr gemischt ist. Also wir hatten am Anfang, als wir angefangen hatten, gedacht, so, okay, das ist sowas für die jungen Leute. Bei uns ist es aber so, dass dass es sehr, sehr viele alte Leute gibt, noch sehr, sehr viele aktive Leute, die das nutzen. Also es geht hoch bis 70, 80 Jahre, manche Leute, die sozusagen das nutzen. Auf der anderen Seite, und wir sehen halt natürlich auch gerade, dass diese Generation von älteren Leuten auch halt einfach hat viel Zeit, hat viel Geld und ist halt unglaublich aktiv. Also von dem her ist es so, dass es eigentlich ein sehr, sehr breiter Querschnitt der Gesellschaft ist, die uns nutzen.
Mhm. Und wie ist da euer Geschäftsmodell? Habt ihr auch, viele Apps haben ja ein Freemium-Modell. Welches habt ihr?
Also wir haben mehrere Revenue-Streams. Auf der einen Seite haben wir so ein ganz klassisches Modell, dass du so Karten-Offline-Funktionalität, Karten kaufen kannst. Mhm. Dann auf der anderen Seite haben wir ein B2B-Geschäft, also mit Tourismus. Dadurch, dass wir mit Abstand die größte Plattform sind, es ist so, dass halt so die ganzen Tourismusregionen bei uns werben mit so einem Native-Ads-Format. Also sie schlagen dann einfach Touren vor, die du machen kannst. Und dann das Dritte, was wir letztes Jahr gelauncht haben, ist so ein Premium-Subscription-Modell, also wo du quasi sozusagen für eine Kernzielgruppe halt ein Subscription-basiertes Feature-Set hast.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr viel mit der Tourismusbranche zusammenarbeitet. Die merkt ja gerade die Corona-Krise auch ganz besonders. Inwiefern, ja, an welcher Stelle spürt ihr bei euch gerade die Corona-Krise am meisten?
Also auf jeden Fall in dem Tourismusbereich. Da ist es so, dass wir schon sehen, dass die sehr, sehr hart trifft. Also ein großer Teil von unseren Kunden sitzt natürlich in den Alpen, also Österreich, Schweiz, Norditalien und da bei denen sieht es nicht so gut aus im Moment und die sind auch sehr unsicher, was sozusagen die Zukunft angeht oder zumindest halt dieses Jahr. Und das ist so der einzige Bereich eigentlich bei uns, wo wir sehen, okay, Corona hat da einen wirklich massiven Impact. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in den anderen Bereichen da noch nicht so klar ist, ob das positiv oder negativ ist. Da gibt es unterschiedliche Signale für uns, weil auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, die Leute sind auf der einen Seite halt viel drin, aber auf der anderen Seite gehen sie auch sehr, sehr viel raus, weil halt natürlich auch viele andere Freizeitmöglichkeiten jetzt einfach wegfallen. Und wir sehen halt auch eine sehr, sehr hohe Aktivität gerade bei uns, weil die Leute halt auch können nicht mehr in die Bar gehen, die können nicht mehr sich mit Freunden treffen. So, deswegen gehen auch ganz viele Leute raus. Also von dem her können wir sagen, im Tourismusbereich ist das für uns, also sehen wir auf jeden Fall die Auswirkungen. Im anderen Bereich gibt es da unterschiedlichste Sachen. Das ist auch jetzt zu früh sozusagen für uns da zu sehen, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
Und aber habt ihr euer Produkt irgendwie verändert oder musstet ihr irgendwelche Maßnahmen treffen? Ich meine, ihr habt ja vorher schon komplett remote gearbeitet. Insofern war das für euch ja wahrscheinlich nicht so die große Umstellung. Aber ja, habt ihr irgendwie reagieren müssen?
Also wir haben bis jetzt, also was wir gemacht haben, ist, es gibt bestimmte Märkte von uns, beispielsweise Spanien, Italien, wo wir schon also die Kommunikation schon umgestellt haben, also wo wir halt bis jetzt so bei uns ist immer so dieses, okay, die Leute sollen rausgehen, und das ist halt eine Kommunikation, die halt im Moment halt nicht angemessen ist in diesen Märkten, deswegen haben wir da die Kommunikation umgestellt. Und haben auf der anderen Seite sind wir jetzt so in der Planung schon auch so ein Stück weit unsere Product Roadmap, so ein paar Dinge vorzubereiten, weil wir halt, wie gesagt, auch große Möglichkeiten für uns sehen, die sozusagen jetzt aus dieser Krise auch erwachsen, weil sich die Bedürfnisse einfach ändern. Also weg von der Reise her zu mehr lokalen Dingen.
Ja. Ich sehe, es sind auch schon einige Publikumsfragen eingegangen.
Einige. Es gibt relativ viele zum Thema, klar, Remote Leadership und Remote Arbeiten. Die würden wir nachher noch mit reinnehmen. Zwei, die jetzt ganz gut in den Fragenblock passen. Einmal möchte Felix wissen, wie lange habt ihr gebraucht für die erste Million Nutzer?
Das kann ich gar nicht. Kann ich gerade gar nicht beantworten. Ich glaube so 4 Jahre. Glaube ich so 5 Jahre. Ja. Also ich habe.
Und eine Frage. Ungefähr 4, 5, okay. Und eine Frage von Lilia. Und zwar, stellt ihr gerade in der Corona-Zeit noch Leute ein? Wie sieht es da aus an der Bewerberfront und an der Recruiting-Front?
Ja, also machen wir. Jetzt nächste Woche starten 2, also wir wachsen sehr stark, letztes Jahr so von 35 auf jetzt 62 Leute gewachsen, wir stellen Leute ein, und wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass die Corona-Krise und unser Geschäft irgendwie so essentiell bedroht, und auf der anderen Seite sind wir auch sehr, sehr gut aufgestellt, also es finanziell, also unsere finanzielle Basis ausgeht, dass wir jetzt nicht irgendwie teils sehr, sehr knapp kalkulieren müssen, dass wir irgendwie durch diese Krise kommen, auch wenn es sozusagen runtergehen sollte, das Geschäft, sondern es ist eigentlich so, dass wir, wie gesagt, diese ganzen Möglichkeiten jetzt eigentlich auch nutzen können, und deswegen haben wir jetzt keine Entscheidung getroffen, wo wir gesagt haben, wir hören jetzt auf, Leute einzustellen, sondern auf der anderen Seite glauben wir eigentlich eher, dass wir im Vergleich auch zu der Konkurrenz wahrscheinlich viel stärker aus dieser Krise rauskommen als alle anderen.
Cool, das wäre ja zu wünschen, wie vielen Startups, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid 60 Leute, ihr arbeitet seit gut 3 Jahren komplett remote. Jetzt haben wir viele, die zuschauen, die ziemlich plötzlich ins Homeoffice gegangen sind. Also bei uns bei Bitkom, wir hatten auch eine Homeoffice-Regelung, aber nicht 5 Tage die Woche. Von daher auch für uns war es eine Umstellung, aber es gibt, glaube ich, auch Startups-Unternehmen, für die es nochmal eine andere Umstellung war. Wie sieht es bei euch aus mit 60 Leuten, die auch wirklich komplett remote, also auf der Welt verteilt sind? Wie arbeitet ihr?
Remote, ja. Fokussiert. Vielleicht kann ich also so ein kurzes zu unserem Arbeitsalltag irgendwie erzählen. Oder? Vielleicht
geht's dann.
Das ist so ganz hilfreich. Es ist so, dass wir, wie gesagt, komplett remote sind. Das heißt, es gibt auch keine so wirklich irgendwo so Büros oder so, wo dann andere Leute als Satelliten sitzen, sondern wirklich alle sind komplett verteilt. Und deswegen ist es so, dass wir alles daraufhin ausgerichtet haben. So die Woche bei uns startet immer mit so einer Monday-Morning-Presentation, wo wir auf der einen Seite so die Highlights der letzten Woche machen und wo wir dann sagen, so die einzelnen Teams stellen vor, an was sie gerade arbeiten. So, und da ist jedes Team dann so einmal im Monat quasi dran. Und dann gibt es dann immer so kurze, knackige Präsentationen irgendwie zu dem, was sie gerade machen, was sie gelernt haben und so weiter. So, und da sind dann alle Leute mit drin, und das ist eigentlich so ein sehr, sehr schöner Start irgendwie in die Woche, weil man halt einfach sagt, so, okay, ich sehe da irgendwie, das ist die Firma, für die ich arbeite, da passiert was, da geht irgendwie was voran, und man sieht auch so, dass man Teil von so einer größeren Sache ist, weil wir so, das haben wir schon immer gemacht, aber also auch mit Remote finden wir es irgendwie so total wichtig, dass man eigentlich weiß, okay, was ist denn so, warum mache ich denn das eigentlich? Ja? Oder was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? So? Und das ist so der Start in die Woche. Und dann ist es so, dass wir dann unterschiedliche, und das ist, jedes Team macht es komplett anders, unterschiedliche reguläre Meetings haben. Es gibt manche, die sich auch morgen sozusagen immer treffen, zum kurzen Morning Coffee zusammen machen, wo sie sich einmal so drüber austauschen, was sie tun, aber auch einfach so, um so einen Kontakt irgendwie zu den anderen zu halten. Und dann ist es halt, wie gesagt, komplett unterschiedlich. Jedes Team handelt das von, sprechen täglich, sprechen einmal die Woche, machen andere Meetings zusammen. Das macht sozusagen jeder, wie er mag. Dann, das ist quasi sozusagen dieser normale Rhythmus. Und dann machen wir normalerweise, das haben wir jetzt leider abgesagt, weil wir wollten eigentlich, wir treffen uns dann so dreimal im Jahr, treffen wir uns quasi an einem Ort und werden jetzt eigentlich normalerweise im Mai nach Italien gefahren. Und dann kommen dann quasi alle Leute zusammen aus der ganzen Welt, treffen wir uns für eine Woche und arbeiten quasi an auf der einen Seite entweder so strategischen Themen oder halt aber auch ganz viel so an Kommunikation und Prozessverbesserungen und solche Sachen. Und dann auch einfach an so Teambuilding, dass die Leute sich gut kennenlernen, dass die Leute miteinander Fahrradfahren gehen, draußen irgendwelche Sachen erleben. Das ist quasi so dieser ganz reguläre Rhythmus, den wir irgendwie haben, so von der Woche bis hin irgendwie zu so dreimal im Jahr. Haben sozusagen so ein persönliches Treffen.
Ich habe gerade mal so ein bisschen parallel die Fragen einmal gecheckt, was auch ganz auf die Frage kam, ihr habt ja jetzt ja lange erstmal in Büros gearbeitet und seid dann remote geworden. Warum zum einen? Also warum kam die Entscheidung und was waren so die größten Herausforderungen in der Umstellungsphase für euch?
Also wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen stark wachsen und wir wollen mit den besten Leuten zusammenarbeiten und wollen uns da nicht auf Berlin limitieren. So, weil wir gemerkt haben, okay, es ist super schwierig, gute Leute zu finden. Wir haben dann Leute irgendwie aus den USA per Visum hergeholt oder aus der ganzen Welt irgendwie so. Das ist, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, da wirklich gute Leute zu finden, die halt auch Erfahrung haben mit Skalierung und solchen Themen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen es einfach um und gehen komplett remote und haben quasi das dann halt auch so relativ konsequent durchgezogen. Also von der Entscheidung bis wir das dann wirklich 100% umgesetzt haben, das war eigentlich nur so, weiß nicht, so ein paar Wochen. Und dann haben wir so quasi von einem Tag auf den anderen haben wir dann einfach gesagt, okay, ab heute kann jeder arbeiten von wo er will und wir machen das quasi einfach komplett remote und haben das dann so auch dem Team kommuniziert war dann halt auch eine sehr, hat dann auch sehr gut funktioniert, weil es halt so eine Klarheit auch irgendwie hatte. So. Damals hatten wir quasi dann noch Büros und dann haben wir gesagt, okay, die Leute können noch kommen, wenn sie wollen, müssen aber nicht kommen. Und dann hat sich das sozusagen aber immer weiter verteilt und dann mittlerweile sind eigentlich alle komplett verteilt. Also das hat dann nicht lange gedauert, bis sozusagen eigentlich niemand mehr gekommen ist in das Büro. Und wir halt auch nicht. Also das war auch so ganz wichtig, dass wir das Management-Team auch gesagt haben, okay, also das ist total, also das Blödste, was du machen kannst, ist als Management-Team dann immer ins Büro zu gehen. Weil dann natürlich irgendwie, weil jeder denkt, der muss es dann auch machen, sondern haben wir auch gesagt, okay, komm, wir machen das halt auch selber und machen nicht nochmal irgendwie ein Büro auf oder sowas.
Mit gutem Beispiel vorangegangen und jetzt macht es seit 3 Jahren. Also der Erfolg spricht ja dann scheinbar für sich, sonst wäre er wahrscheinlich wieder zurückgegangen. Mal ganz konkret und praktisch gefragt, weil die Frage auch schon ein paar Mal kam, was nutzt ihr bei euch für Tools, um zusammenzuarbeiten?
Also wir nutzen Slack als Chat. Wir nutzen Zoom als Videolösung, mittlerweile kennt es auch jemand. Genau, ist mit Abstand die beste Lösung. Also, dann nutzen wir Google Docs für G Suite, sozusagen für alles und auch sozusagen für E-Mail und Dokumente und so weiter, hat auch so die besten Integrationen aus unserer Sicht. Und dann verwenden wir Trello für Taskmanagement. Dann verwenden wir 1 Million unterschiedliche Tools, um digital Verträge zu verschicken, irgendwie so von Sales Pipelines aufzubauen. Also wir sind so sehr große Automatisierungsfreunde, nutzen dann so Sachen wie PandaDoc. War jetzt dann auf der anderen Seite, und das werden jetzt viele merken, es geht ja nicht nur darum, also die Kommunikation ist so eine ganz, ganz einfache Geschichte. Und dann wird es aber halt sozusagen auch anders, wie geht man mit Post um, wie geht man mit Dokumenten um, so diese ganzen wirklichen Prozessthemen, wo man sich dann wieder die digitale und die analoge Welt in Einklang bringen muss. So, das ist dann sozusagen das zweite Thema. Genau, und dann nutzen wir halt aber so viele Tools, kann ich gar nicht aufzählen. Und dann nutzen wir sozusagen für Design, nutzen wir Figma. Ich weiß nicht, also wenn es irgendwie spezifische Fragen gibt, kann ich das gerne beantworten.
Ja, das vielleicht nochmal als Aufforderung in die Runde, wenn ihr ganz spezifisch nochmal was wissen wollt, schreibt es nochmal gerne in die Fragen. Ich würde gerne nochmal, bevor wir wirklich auch konkret, weil es gibt super viele Fragen hier zum Leadership, wie schafft ihr es Zusammenhalt zu herzustellen und Co. Vorher würde ich einmal noch gerne auf das Thema Recruiting gehen. Also wie funktioniert, weil das ist zum Beispiel was bei uns auch beim Bitkom gerade komplett neu ist. Wenn wir jemanden einstellen, laden wir den eigentlich auch immer gerne nochmal auf einen Kaffee ein. Mhm. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich gerade auch vielen anderen so. Wie läuft so ein Bewerbungsverfahren bei euch ab? Wie stellt ihr Leute ein?
Komplett remote. Also bei uns ist es so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten irgendwie remote mit den Leuten zusammen und deswegen muss die Zusammenarbeit und alles muss eigentlich so funktionieren. So, und deswegen ist sozusagen dieser Gain, den du sozusagen hast, die Leute persönlich zu treffen, eigentlich dann auch gar nicht so hoch. Also zum Beispiel, oft ist es so, dass du sagst, ja okay, die Kommunikation ist so schwierig, weil die Leute irgendwie nicht so gut schreiben können, aber wenn der dann irgendwie vor Ort im Büro ist, dann wird das schon gut werden. So. Das ist aber halt überhaupt nicht relevant, sondern bei uns ist halt zum Beispiel ganz wichtig, wenn die Leute Bewerbungen schreiben und die schriftliche Kommunikation ist nicht top, dann ist es für uns eigentlich sofort ein Ausschlusskriterium. Auch so, also wie zum Beispiel so E-Mail-Verkehr, wie man irgendwie sich auf Termine einigt. Also wenn es dann mühsam wird, also wir haben Leute auch schon wirklich in diesem, also vor allem anderen Schritt haben wir sozusagen auch gesagt, okay, nee, wir können da leider nicht weitermachen, weil wir sagen, okay, diese schriftliche Kommunikation und das läuft, das ist einfach essentiell für uns. Genau, die anderen Sachen halt auch. Über Video-Interviews Leute einzustellen, ist halt auch für uns auch so ganz normal. Das funktioniert dann echt gut. Was dann interessant ist, ist dann manchmal, wenn man die Leute dann zum ersten Mal trifft, dass man überhaupt kein Größenverhältnis hat. Also manchmal steht man dann vor so Leuten und denkt so, boah, krass, der ist ja 2 Meter. oder so, oh, der ist ja voll klein. Aber ansonsten kannst du eigentlich alles relativ gut auch über Videocall sozusagen abbilden. Und wir machen das halt jetzt, also immer sehr, sehr viel mit Videocalls und es funktioniert super für uns. Genau, also haben wir sozusagen, damit haben wir nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja. Okay, cool.
Und dann holen wir aber die Leute sozusagen rein zu einem Onboarding. Normalerweise sagen wir, okay, da bringen wir die Leute dann immer dahin, mit sozusagen zu der Person, die sozusagen das Onboarding macht oder manchmal auch sozusagen 2 Wochen, dass wir sagen, eine Woche Berlin, eine Woche Madrid oder so. Und dann bringen wir die Leute dann immer sozusagen zu den Leuten, mit denen sie dann am engsten zusammenarbeiten sollten. Und darüber integrieren wir die. Aber das können wir jetzt auch nicht machen, deswegen haben wir jetzt gerade im Moment die ersten komplett Remote Onboardings auch. Und das ist auch eine neue Sache, die wir jetzt halt einfach lernen müssen, wie wir damit umgehen, sozusagen Leute auch komplett remote zu onboarden. Das wird spannend.
Und wie macht ihr das? Also wie macht ihr jetzt eure komplett remote Onboardings?
Also wir machen das so, dass wir sagen, okay, also es gibt bei uns immer so ein Buddy-System, wo man halt sagt, okay, es gibt immer so ein Tech-Buddy und so ein Culture-Buddy und dann gibt es irgendwie einen, der halt ein Mentor, der für verantwortlich ist. Und wir sagen dann schon, okay, die Leute sollen sich halt wirklich Zeit dafür nehmen und machen dann halt auch relativ viel Calls mit denen. Also dass man dann sagt, okay, es gibt dann mehrere Calls am Tag, wo es dann auch einfach nur darum geht, okay, zu gucken, wie es dieser Person gibt. Und dann machen wir, auf der anderen Seite machen wir sowieso auch in der Firma machen wir wir nutzen so ein Tool, das heißt Donut, wo halt die Leute immer gepairt werden, wo die Leute halt zusammen halt einfach irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde irgendwie so zusammen Kaffee trinken und einfach quatschen. So. Und das ist halt so random so über die ganze Company verteilt. Und das machen wir am Anfang mit den Leuten, die bei uns anfangen. Also sowieso auch, dass wir halt sagen, okay, wir pairen die halt mit ganz vielen Leuten, sodass die halt sehr, sehr viele Kontakte in die unterschiedlichen Bereiche der Firma irgendwie bekommen. Und was wir jetzt ausprobieren, das testen wir auch gerade bei uns im Team, weil weil es schon so ist, also was wir gemerkt haben mit Corona, also wir sind alle super erfahren in Remote-Arbeiten, aber was wir schon auch merken bei unseren Mitarbeitern ist, dass diese Unsicherheit und die Einsamkeit, also die soziale Isolation schon auch vielen Leuten echt wirklich zu schaffen macht. Also wo es dann auch viel um so Ängste geht und also diese, ja, die äußere Situation ist halt da relativ schwierig. Und deswegen haben wir jetzt angefangen, so jeden Tag irgendwie auch so ein Videocall zu machen, wo Leute sich einfach treffen können irgendwie. Und halt auch, wenn irgendjemand Lust hat, irgendwas zu machen, dann kann er es irgendwie machen. Also zum Beispiel war es so, dass vor 2 Tagen hatten wir so Guided Meditation. So einer bei uns macht halt sehr, sehr viel zu Meditation. Da hat er einfach gesagt, so, hey komm, jetzt machen wir so 20 Minuten Meditation, kann irgendwie jeder mitmachen, der Bock hat. Das ist eigentlich total, total lustig. Oder heute war zum Beispiel Aerobic, hat auch eine gesagt, so, die hat ja früher mal so als Aerobic-Trainerin gearbeitet, hat sie gesagt, so geil. So, ja, alle müssen Stirnbänder anziehen und dann macht man einfach so über Zoom Videocall und die Leute machen Aerobic. Und das ist aber auch ganz gut, um diesen Austausch so jenseits von der Arbeit so zu fördern und auch jetzt gerade in der Zeit, wo es halt den Leuten, also vielen ja auch einfach so, das ist ja psychisch super challenging, was gerade abgeht, sozusagen damit auch umzugehen. So, und das finde ich ganz, ganz interessant.
Ja. Welche Frage auch noch jetzt sehr häufig kam, ist, wie ihr die Herausforderungen mit den unterschiedlichen Zeitzonen angeht.
Wir haben so eine Core-Time-Regelung. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir sagen, okay, von 10 bis 15 Uhr Berliner Zeit ist quasi so eine Kernzeit, wo wir sagen, okay, damit wollen wir es ermöglichen, dass jeder so einfach synchron kommuniziert. Deswegen haben wir so eine Beschränkung auch sozusagen für unser Team im Moment so auf diese Zeitzonen von Europa. Weil wir sagen, okay, also damit ist es möglich, halt quasi in der gleichen Zeitzone halt immer, deswegen haben wir nur so 1-2 Zeitzonen so hin und her Unterschied. Und damit wird es halt möglich, dass du einfach alles synchron machst. So, also wir sind nicht dabei, dass wir sagen, okay, wir machen alles asynchron. Weil wir dadurch halt viel Speed verdienen würden, müssen alles dokumentieren, alles verschriftlichen und so weiter. Mhm. Hast du lange Entscheidungsprozesse, die halt zum Teil 24 Stunden dauern. Und das sind alles Sachen, wo wir sagen, im Moment wollen wir das nicht. Und deswegen haben wir sozusagen diese Restriktionen für uns auch.
Und was auch noch gefragt wurde, ich kann vielleicht 2 Fragen so ein bisschen in einer zusammenfassen. Und zwar würdest du sagen, es war eine Kostenersparnis, sozusagen weniger Office-Kosten zu haben versus alle Reisen zu den Offsites und ihr übernehmt vielleicht auch noch Kosten fürs Homeoffice oder
Das ist überhaupt keine Kostenersparnis. das kann ich sofort
beantworten. Okay, also Remote Work ist teurer als
alle Konventionen. Das kommt halt darauf an, auf was man das halt optimiert. Also wenn man es auf Kostenersparnis optimiert, dann kann man das bestimmt machen. Das ist halt nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist halt, dass wir sagen, okay, wir wollen einfach mit den besten Leuten arbeiten und in einer höchst produktiven Form. Und wenn dann die Leute sagen, okay, die meisten Leute bei uns normalerweise arbeiten irgendwie auch von Coworking Spaces aus oder halt einen Großteil. Und das ist halt sauteuer. Kostet dann 500 € pro Person im Monat. Da kann man schöne Büros sich hinstellen. Also deswegen, das lohnt sich hinten und vorne nicht, wenn man das aus einer Kostensicht macht. Und auch die Gatherings, also billiges, einfaches Büro irgendwo hinzustellen und Leute reinzupferchen, ist billiger.
Wie macht ihr das denn? Ihr habt ein paar Sachen schon erwähnt mit den Meetings, den Kaffee-Meetings, dem Pairing, dem Buddy-System. Aber was genau, wie schafft ihr es, die Mitarbeiter wirklich zu motivieren und auch Erfolge zu feiern? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
Ich glaube, so das eine Wichtige ist, dass die einzelnen Leute also keine große Distanz zueinander haben, weil das ist halt schon ein Punkt in dem Moment, wo du so ein Remote-Setup hast. Es ist super einfach, wenn du Leute sehr gut kennst und dann einfach so jederzeit irgendwie anrufen kannst, jederzeit mit denen ins Gespräch kommen kannst, dann ist es super effizient. Was wir merken, gerade wenn Leute neu bei uns anfangen, ist, ist es halt total wichtig, dass diese Barriere abgebaut wird. Weil diese Barriere ist schon da. Ne? Also ich sitze irgendwie alleine zu Hause und dann ist mein Computerbildschirm da und dann muss ich sozusagen aktiv diesen Schritt machen, dass ich da irgendjemand kontaktiere oder so. Ich kann den ganzen Tag auch da sitzen und es passiert nichts. Ne? So, wird mich niemand ansprechen, so ungefähr. So, und deswegen merken wir halt so, okay, das ist ein total wichtiger Punkt, sozusagen diese Barriere runterzunehmen. Und deswegen sind halt diese Gatherings für uns eigentlich auch so wichtig, weil was wir damit auch jetzt so geschafft haben in so einem letzten Jahr, wo wir das Team einfach verdoppelt haben, ist, die Leute extrem schnell zu integrieren und extrem schnell auf eine sehr persönliche Basis irgendwie in diesem ganzen Team zu vernetzen. So. Und das ist, finde ich, so ein sehr, sehr wichtiger Baustein in diesem ganzen Spiel. So. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir halt dann sagen, okay, wir stellen halt eigentlich Leute ein und das ist halt so ein bisschen auch so die Bedingung, dadurch, dass wir von überall her die Leute einstellen können, können wir natürlich sehr, sehr selektiv sein, was die Leute angeht und auch was die Motivation angeht. Also es ist halt wirklich so bei uns, dass wir sagen, okay, also wir wollen immer, dass die Leute so eine wirklich intrinsische Motivation haben, irgendwo bei uns zu arbeiten. Und sind da sehr, sehr wählerisch. Also wir kriegen auf der anderen Seite halt auch tausende Bewerbungen. Also, und deswegen können wir da extrem selektiv sein. Aber dadurch hast du halt, also gucken wir, okay, sind die Leute eigentlich sozusagen, wenn man nichts tut, würden die das sowieso machen. So, und das ist halt, und dann versuchst du halt irgendwie so Systeme zu bauen, dass halt, du hast halt so Teams, wo die sich halt dann gegenseitig pushen und dann funktioniert es auch sozusagen, diese Motivation zu so aufrecht zu halten, ohne dass dann irgendjemand einer da sitzen muss und die ganze Zeit die anderen kontrollieren oder drangsalieren. So. Und das sind sozusagen die Sachen, wie wir, also diese Selektion der Teammitglieder ist irgendwie total wichtig und auf der anderen Seite die dann halt so gut zu vernetzen. Und dann ist es halt so, dass wir halt extrem viel halt dafür halt auch tun. Also dass wir halt sagen so, okay, wir haben auf der einen Seite haben wir so Effizienzgewinne natürlich massiv durch Remote. Und auf der anderen Seite sagen wir aber nicht so, also sagen wir, okay, aber trotzdem ist es halt ein total wichtiges Thema und deswegen haben wir da super viel Attention drauf und kümmern uns halt darum, die Leute halt zu vernetzen, dass wir dann auch sagen, okay, haben dann so ein OKR-System, wo wir sagen, okay, wir definieren auch gemeinsam mit den Leuten zusammen irgendwie Ziele und wo sie sich irgendwie sich weiterentwickeln soll. Und das muss halt für uns auch immer ganz klar sein, warum macht irgendjemand was und haben es irgendwie auch alle verstanden, warum wir als Firma irgendwie in diese Richtung gehen. Und da investieren wir halt auch sehr, sehr viel Zeit rein, aber das zahlt sich halt dann auch wieder aus in der Motivation und in der Produktivität auch.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, eure Teams, wie ihr die aufstellt. Wie sehen denn bei euch die Hierarchien aus? Gibt es viele Hierarchieebenen oder sind es sehr flache Hierarchien?
Wir haben es ist relativ flache Hierarchien. Wir haben dann so ein Squad-Modell, also wir haben so Squads, wir haben so Teams, die sind halt quasi immer nach so einer Mission organisiert. Also wir haben halt irgendwie immer so ein Ziel und dann haben wir auf der anderen Seite halt so eine horizontale Ebene, wo wir sagen, okay, da sind die unterschiedlichen Professionen drin. Also das heißt, in der Produktentwicklung beispielsweise haben wir halt immer also Android, iOS, Backend Developer, Designer und so weiter in so einem Team zusammen. Und die halt dann immer auf eine Mission hin irgendwie zusammenarbeiten und das Gleiche machen wir eigentlich in der kompletten Firma. Und deswegen ist es so, dass es sehr, sehr vernetzt ist. Also, und deswegen ist die Hierarchie halt nicht sehr besonders steil, weil es halt nicht unterschiedliche, sehr, sehr viele unterschiedliche Level gibt, sondern im Endeffekt dann nicht so ein vernetzter Ansatz ist.
Und wie schafft ihr es da, eine gute Feedback-Kultur zu kreieren? Also geben sich die Teammitglieder dann auch untereinander Feedback? Fördert ihr das auf irgendeine Art und Weise?
Genau, also wir versuchen jetzt, also auf der einen Seite halt sozusagen mit einem Team-Feedback, also dass wir halt immer, das nehmen wir auch diese Gatherings dazu, dass wir einfach immer sagen, okay, wir machen dann immer so Retrospektiven dazu. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir das auch fördern, dass die einzelnen Leute sich sozusagen gegenseitig Feedback geben und dann immer, also wir nehmen dann dieses ganz einfache Start-Stop-Continue-Framework, wo wir einfach immer sagen, so okay, du holst dir von jemand anders irgendwie Feedback ein, was du irgendwie besser machen kannst in deiner Arbeit. Und genau damit arbeiten wir jetzt im Moment und da kann man sicher noch einiges besser machen, so, aber im Moment arbeiten wir so.
Jetzt hast du gesagt, einiges besser machen ist das Stichwort für, gibt es Fehler, die ihr vielleicht schon mal gemacht habt oder auch nicht, also die man unbedingt vermeiden sollte?
Bei Remote Work?
Ja.
oder allgemein? Fehler, also bei Remote, das funktioniert erstaunlich gut, erschreckend gut. Ich weiß nicht, wie jetzt, ich bin total gespannt, was, das ist ja ein Riesenexperiment, was jetzt gerade quasi in der Welt läuft. Ich bin total gespannt, was da jetzt dabei rauskommt. Ob im Endeffekt alle sagen so, ah, das ist viel einfacher als gedacht oder ob danach irgendwie alle sagen so, boah, krass, ich bin so froh, dass ich wieder in einem Büro sitze. Für uns hat das eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Also es gab jetzt nicht irgendwie sowas, wo wir gesagt haben, so okay, das würden wir jetzt komplett anders machen. Also wir lernen halt immer sozusagen dazu. Und die ganze Zeit wird so klein sein, aber es gab jetzt nie irgendwie so einen riesen Fail.
Mhm. Und was würdest du sagen, macht dann für dich so besonders gutes Remote Leadership aus? Also habt ihr welche vielleicht auch bei euch im Team? Oder also was ist dein Feedback für, wenn jemand einen wirklich gut remote führt?
Also ich kann es immer so schwer beurteilen, ob das jetzt ob das remote speziell ist oder ob das nicht allgemeines gutes Leadership ist. Also ich glaube, was halt schon sehr wichtig ist, ist, dass die Leute irgendwie eine gute Beziehung zu den Leuten haben, mit denen sie irgendwie arbeiten und dass sie auch sehr aufmerksam sind. Und vielleicht ist das was bei Remote nochmal wichtiger ist, dass man halt sagt, okay, man versucht auch irgendwie herauszufinden, okay, wie geht's den anderen? Man lässt es nicht einfach so laufen, also so unterschiedliche Sachen, weil das halt vielleicht schon wesentlich einfacher ist mit Remote. Also wenn ich irgendwas ausblenden will, dann kümmere ich mich da nicht drum, dann sehe ich zum Beispiel eine Person auch gar nicht mehr. Also, die ist dann einfach weg. Und also das ist, glaube ich, eine Geschichte, dass man sagt, okay, also und auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, dass man halt sagt, man versucht auch immer wieder einen guten Kontext irgendwie zu schaffen und zu sagen so, okay, um was geht's denn hier und was machen wir denn, worauf arbeiten wir denn hin? Weil das ist auf der anderen Seite auch schon wieder einfacher, wenn ich in einem Büro bin. Da ist der Kontext irgendwie so relativ klar. Ne? Da sitze ich in einem Büro und da steht irgendwie der Name der Firma irgendwie drüber und alle reden irgendwie über irgendwelche Themen, die mit dieser Firma zu tun haben. Und dieser Kontext, der ist immer da, den habe ich jetzt zu Hause nicht. Ne? Da rennen dann irgendwie meine Kinder im Hintergrund rum und eigentlich ist der Kontext der Firma, den muss die Person oder den muss man erstmal irgendwie so herstellen. Und ich glaube, gerade wenn es um Leadership geht, dann ist diesen Kontext irgendwie herzustellen für das Team und den auch irgendwie immer bereit zu haben und dann irgendwie gut zu visualisieren können. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Hier kam jetzt gerade auch noch die Frage, dass sich das Remote Leadership bei dir so easy anhört, ob du irgendeine Geschichte hast, wo mal was richtig schief gegangen ist.
Wo ist richtig schief gegangen? Ich finde immer die alle, immer das Tragischste für mich ist immer so, wenn man Leute gehen lassen muss. Ne? Das sind immer das, wo ich für mich denke, so, okay, das ist immer so eine riesen Niederlage. So, wenn man irgendwie gedacht hat, so, okay, man hat da jetzt irgendwie ein richtig gutes eingestellt und man investiert da viel Arbeit rein und dann nach einer Zeit merkt man so, ja, das läuft irgendwie nicht so. Vielleicht hatte man das Gefühl schon davor, hatte aber gedacht, so, jetzt muss man irgendwie, das doch irgendwie hinbekommen oder man muss diese Stelle jetzt unbedingt besetzen. Und dann geht es nicht und das ist immer so eine riesen Niederlage, finde ich persönlich und auch für die andere Person.
Ja, musstest du da schon mal jemanden remote kündigen?
Ja.
Und gibt es da was zu beachten oder generell wie auch im persönlichen Gespräch?
Ja, das ist auch hart. Also das ist so, wo ich mit, also das ist so, wo, haben wir auch drüber diskutiert, so okay, wie machen wir das, weil das natürlich eine unglaublich harte Geschichte ist. Also du sitzt da irgendwo zu Hause, irgendwie vielleicht mit deiner Familie und du bist irgendwie in so einem Call und dann macht es auf einmal flupp und alles ist weg. So, alle Accounts sind weg, der Videocall ist zu und du sitzt einfach da und hast keinen Job mehr und gehst irgendwie raus und erzählst irgendwie deiner Frau so, hey, boah, ich habe jetzt keinen Job mehr. Das ist schon sehr, 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 sehr hart. Genau. Und ja, das mussten wir schon machen. Und ja, das ist nicht schön.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch im persönlichen Gespräch ja schon immer die Downside von vielen Gründern und Remote dann sicherlich nochmal schwieriger.
Ja. Aber es ist auf der anderen Seite auch super wichtig. Also das ist halt...
gehört dazu.
Genau, ja. Gehört dazu.
Es gibt noch viele weitere Fragen. Ich glaube, Linda hat die schon mal.
Ich habe schon mal gescannt. Genau. Es sind echt noch total viele. Viel wurde jetzt auch beantwortet schon, während ihr gesprochen habt. Was ich noch echt spannend fand, war zum Beispiel, dass Henning hat gesagt, dass sie keinen Weg gefunden haben, Erfolge spontan zu feiern. Mhm. Habt ihr da einen Weg? Habt ihr eine Lösung gefunden?
Ja, das ist echt ein Nachteil an Remote. Also was wir machen ist, wir machen so Calls dazu und sagen so, hey, okay, dann lass uns irgendwie darüber sprechen und so. Aber es hat nicht die Dynamik, die es in dem, die sozusagen in dem Büroumfeld hat. Also natürlich im Chat und Video kann man das schon machen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich dann hemmungslos betrinkt. Oder irgendwie so.
Ich habe euch auch noch nicht so häufig heute gesehen, genau. Dass ihr was Prost.
Und was wir halt dann machen, ist so, dass wir halt, wenn wir uns treffen, bei diesen Gatherings dann sozusagen unterschiedliche Dinge feiern dann und haben dann auch überlegt, ob wir jetzt unseren OKR-Cycle dann auch sozusagen auf diese Gatherings umziehen, genau aus diesem Grund, ja, weil wir sagen dann hier, wir machen ein Trimester, treffen uns dann und feiern dann einfach sozusagen das, was dann passiert ist. Genau, und also das ist auf jeden Fall, das ist nicht so einfach. Also, aber wir machen das aber trotzdem, wie gesagt, wir haben diese Calls und wir feiern das, also das sollte man auf jeden Fall machen, man sollte nicht sagen so, ja, weil es jetzt alle zu Hause sind, hören wir das auf. Das wäre fatal, finde ich.
Eine andere Frage war, was man ja auch im Büro oft hat, ist dieses, du triffst dich irgendwie an der Kaffeemaschine, schnackst mal, kriegst irgendwie was mit, was du sonst vielleicht nicht mitbekommst, weißt dadurch aber irgendwo Bescheid. Wie habt ihr da eine Lösung für gefunden, dass so ein bisschen sagen wir, der Flurfunk, aber auch so dieses informelle Austauschen auch stattfindet? Du hattest vorhin dieses Donut-Modell so ein bisschen angesprochen, aber gibt es da so Optionen, wie ihr so den, sagen wir, den Flurfunk remote macht?
Also man kriegt extrem viel mit, einfach durch dadurch, dass wir alles in Slack machen und dass wir halt wirklich, also ich bekomme von meinem Team eigentlich keine E-Mails, also wirklich eine in der Woche oder so, also es ist wirklich so gar nicht. Deswegen, und wir sind auch, also wir promoten es auch ganz, ganz stark, dass alle sozusagen öffentlich in diese Slack-Channel posten und keine One-on-One-Nachrichten irgendwie nutzen, sondern wir sagen so, okay, das ist total wichtig. Und dafür, also dadurch bekommen halt viele Leute schon super, super viel mit, was sozusagen in der Firma abgeht. Genau. Und dann auf der anderen Seite machen wir auch durch dieses Montagsmeeting, kriegst du halt auch sozusagen immer mit, okay, woran war, also was machen wir jetzt mit Influencer-Marketing, was machen wir jetzt mit Finanzen, also so völlige Themen, die du sonst nie mitbekommen würdest. Also was macht der Support gerade und das funktioniert schon sehr gut. Und dann sind es halt, wie gesagt, diese Donuts, wo die Leute halt dann einfach zusammen Kaffee trinken. Mhm. Damit kriegt man dann halt so diesen Gossip so ein bisschen hin. Auch so. Also dass man so merkt, so, ah ja, der und der ist jetzt, keine Ahnung, der heiratet jetzt. Und dann erzählst du einen dem anderen und so. Und dann also du schaffst es schon so ein bisschen, das so zu machen. Das ist nicht so krass wie in anderen Firmen, denke ich. Also auch was dieses Gossip angeht, was halt bei uns viele Leute auch sagen, die bei uns anfangen, das, was viele aber auch ganz gut finden. Also es gibt Leute, die es halt voll geil finden, immer so zu tratschen. und es gibt aber auch manche, die einfach sagen, so, oh, das ist so angenehm, dass halt nicht die ganze Zeit sich die Leute immer nur mit diesem Tratsch halt auch beschäftigen, ja. Ne? Und mit diesem Lästern und so. Und deswegen hat das irgendwie auch so zwei Seiten.
Also, vielleicht eine letzte. Nee, du musst noch sagen, mach ganz Ende.
Also ich denke halt, das ist halt auch immer so eine Typfrage. Also ich glaube, es gibt so unterschiedliche Firmen, die auch zu unterschiedlichen Leuten passen. Und wir haben auch so davor, also wir haben es auch immer so gesagt, so okay, es gibt Leute, die finden es halt voll cool, in Berlin-Mitte in ein fancy Startup-Office zu sein. Und da ist halt irgendwie geil, da treffe ich irgendwie Leute und betrink mich jeden Abend mit denen und gehen dann irgendwie auf Techno-Partys. Und das ist das, was das können wir nicht bieten. Das ist uns auch klar. Und ich glaube, das muss man auch klar kommunizieren, dass man also und auch nicht versuchen, das zu irgendwie künstlich irgendwie herzustellen, sondern es hat halt andere Vorteile und die muss man halt irgendwie stärken, statt halt irgendwie zu versuchen, den Leuten weiszumachen, das ist genau das Gleiche, nur per Videochat. So, das funktioniert eigentlich.
Was noch immer wieder durchkam, war auch das Thema so Mental Health. Und zum einen halt die Frage, wenn ich irgendwie merke, dass es vielleicht einem Mitarbeiter gerade nicht so gut geht, wie kann ich das remote, wie kann ich da unterstützen, auch gerade als Führungskraft? Und auch die Frage, hier war vorhin eine Meldung, ich finde sie gerade auf die Schnelle nicht mehr, deswegen weiß ich den Namen des Fragestellers gerade nicht, aber das Thema war, dass da das Gefühl war, dass sich die Mitarbeiter relativ einsam fühlen jetzt dadurch, dass sie nur noch zu Hause arbeiten, sodass ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der Fall jetzt bei denen, die sehr plötzlich ins Homeoffice gegangen sind und sich nicht proaktiv für so eine Stelle beworben haben. Aber vielleicht hast du da auch eine Empfehlung, wie geht ihr damit um, Mental Health, wie könnt ihr auf eure Mitarbeiter aufpassen ein Stück weit?
Ja. Also was wir machen, also zu diesem Thema, das ist sozusagen die Herausforderung dieser Vereinzelung. Es ist ein Riesenthema in der ganzen Remote-Arbeit. So. Weil es natürlich, wenn du in ein Büro gehst, dann hast du erstmal irgendwie so eine Peer-Group um dich rum. Und das ist ja auch so ein primärer Mechanismus der Integration. Und was wir machen, ist halt, wir haben das sozusagen auch im Team halt einfach zum Beispiel, haben wir so Panel-Diskussionen dazu gemacht. Ja? Dann haben wir irgendwie so gesagt, okay, 3-4 Leute aus dem Team, also jeder ist irgendwie Experte, 3-4 Leute aus dem Team, die erzählen einfach so, wie gehen sie damit um, ja? Mit so Work-Life-Balance, wie schaffen sie es irgendwie abzuschalten, wie schaffen sie es irgendwie ihren Tag zu strukturieren und das halt auch irgendwie so offen zu kommunizieren und zu sagen, so, das ist total, also, und ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen Firmen ist, aber es ist ja jetzt für jeden super challenging, irgendwie mit zu Hause zu sein, irgendwie mit seinen Kindern und dann versuchen irgendwie sich da zu konzentrieren und dann hat man das noch nie gemacht und struggelt damit und sitzt dann vielleicht zu Hause und denkt so, ich bin der Einzige, der sich jetzt gerade schlecht fühlt und alle anderen machen das ja voll cool, weil die sehen immer total gut aus in den Videocalls. Und ich glaube, also was wir halt so versucht haben zu machen, ist halt einfach dieses Gespräch und diesen Informationsaustausch innerhalb des Teams einfach zu fördern und zu sagen so, hey, das ist total normal, dass es sauschwer ist, irgendwie am Abend da runterzukommen. Und was macht denn ihr dagegen? So, und dann gibt es halt viele, die sagen so, hey, sie haben so ganz, ganz strikte Rituale oder machen sich, haben so einfach so einfache Dinge auch so, dass sie irgendwie so einen Arbeitsplatz haben und dann irgendwie so ein Tuch irgendwie drüber machen und dass es einfach so zu ist. Das halt sagen, okay, sie gehen am Morgen immer, haben auch so manche, die sind sehr, sehr stark in so mentale Tricks sozusagen für sich, dass sie dann rausgehen, dann gehen sie irgendwie einmal rechts rum um den Block und dann einmal links rum um den Block und dann ist irgendwie immer so ein Primer für ihr Gehirn, okay, jetzt ist irgendwie Schluss. Also es gibt unterschiedliche Techniken und ich glaube auch unterschiedliche Sachen, die für unterschiedliche Leute gut funktionieren. Und was wir halt immer versucht haben, ist zu sagen, so, hey, jeder hat da irgendwie ein Thema oder vielleicht auch nicht. Für manche ist es heute muss ja auch nicht immer ein Problem sein. Und es gibt aber irgendwie ein Forum und eine Basis, wo man halt einfach darüber sprechen kann. Und ich glaube, das wäre auch, also wenn ich jetzt eine Firma hätte, die von heute auf morgen auf Remote umsteigen sollte, jetzt, dann wäre das, glaube ich, auch das, wo man einfach sagen muss, okay, da muss man einfach drüber sprechen.
Genau, also vorhin fand ich noch ganz spannend, wenn ihr jemanden ja komplett remote einstellt und wie stellt ihr denen kriegen die von euch die Technik, wie stellt ihr denen die zur Verfügung und dann auch, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlässt, wie stellt ihr sicher, dass alle Accounts gelöscht sind oder dass ihr eure Technik wiederbekommt oder wie auch immer?
Also wir stellen die Technik für alle und die meisten Sachen, die wir sozusagen einsetzen, sind, also wir versuchen eigentlich immer alles in der Cloud zu verwenden. Das ist mittlerweile eigentlich für alles möglich, also bis hin zu Design-Tools mit Figma. Und wir verwenden dann eigentlich auch überall Single Sign-On, was auch mittlerweile, das hat sich sehr verbessert, möglich ist. Wir verwenden halt G Suite, also Google, und verwenden das auch als Authentifizierungslösung. Und damit können wir quasi auch sozusagen diese ganzen Accounts dann verwalten. Genau, und dann gibt es halt für, auch für die Handys sind von uns und da kann man auch das Remote wipen und das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Wie wir die Geräte wieder bekommen, da müssen wir einfach drauf vertrauen, dass die Leute uns die wieder zurückschicken. Genau. Aber bis jetzt hat es immer geklappt.
Zum Ende hin, Jonas, haben wir immer noch drei Fragen an unseren Gast, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern eher mit dir selbst und deiner Person. Mhm. Und wenn du bereit bist, würde ich jetzt mit der ersten starten. Ist nichts Schlimmes.
Okay.
Die erste Frage, welches Buch und oder Kindle oder welche Version auch immer, ob du digital liest oder analog, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Im Moment lese ich ziemlich wenig Bücher. Ich lese eigentlich nur Medium-Artikel und solche Sachen. Im Moment bin ich sehr kurzfristig angelegt.
Okay, auch eine valide Antwort. Zweite Antwort, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
Also jetzt gerade, wenn es um Remote geht, ist es so, dass Zapier beispielsweise sehr, sehr gute Arbeit irgendwie da drin macht. Und Doist auch und die veröffentlichen unglaublich gute Guides dazu, wie man mit Remote Challenges in allen Bereichen von Salary zu Führungsthemen, Teamthemen und so weiter umgeht. Und denen würde ich auf jeden Fall in jetzigen Zeiten folgen.
Okay, cool. Den packen wir in den Podcast nochmal in die Shownotes, damit ihr dem folgen könnt. Jenny wollte, glaube ich, einen Werbeblog einblenden und auch einen Twitter-Account nennen. Schieß los. Ich habe eine Ahnung.
Nein, ich wollte nur spaßeshalber da einwerfen, dass natürlich der Bitkom und Get Started Twitter-Account der ganz wichtige ist, dem man unbedingt folgen sollte.
Das steht natürlich außer Frage. Genau. Aber dritte Frage, Jonas, nochmal an dich. Vielleicht auch gerade in den Zeiten, wo man irgendwie doch fast ganz, ganz viel zu Hause ist und sich gerade echt viel ändert in unserem Leben. Was machst du, um abzuschalten nach der Arbeit? Wo kommst du komplett raus?
Also ich versuche schon noch viel rauszugehen, ist ja auch erlaubt, das zu machen. Ich fahre halt gern Fahrrad und schalte dabei eigentlich gerne ab. So, ansonsten so ein bisschen Meditation. Aber wie gesagt, also man darf immer noch rausgehen und ich glaube, das ist auch eine der schönsten Arten, irgendwie abzuschalten.
Das ist wichtig. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, damit sind wir am Ende von Steuerung Alt Entfernen. Jonas Spengler, CTO und Gründer von Komoot, ganz herzlichen Dank fürs Rede und Antwort stehen. Wir packen euch ganz viele Infos zu Komoot, zu dem Account, dem man folgen soll, den Jonas empfohlen hat, zu Remote Leadership nochmal in die Shownotes. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an dich, Jonas.
Ja, vielen Dank euch.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.